Und obenrum, was hast du da gehabt? Nicht nur den Flipflop, oder?
Ja, Kreppband. Ja, Kreppband und den irgendwie so an meinen Fuß hingeschnürt und getaped. Und bin dann halt mal so losgerannt im Eifer, dass das vielleicht die Welt verändern könnte.
Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles. Hallo, ich bin Nico und ich habe einen modularen Laufschuh erfunden. So hat sich am Anfang diesen Jahres Nico bei mir vorgestellt. Ich war gerade auf der Sportmesse ISPO angekommen, daddelte ein bisschen am Handy herum und da war er schon mit dieser Info und hat mich so ein bisschen überrumpelt. Nach so ein, zwei Sekunden merkte ich aber schon, hier ist jemand ganz Besonderes. Nico Russ ist selber leidenschaftlicher Läufer und war genervt davon, dass seine Laufschuhe sich so schnell abliefen unten an der Sohle und dabei sah das Obermaterial immer noch total gut aus. Aber anstatt darauf zu warten, dass sich die Riesen aller Nike, Brooks, New Balance und Co. was einfallen lassen, nahm er es einfach selber in die Hand und erfand seinen eigenen Schuh und brachte ihn sogar heraus. So entstand die Marke Infinite Running. Ein Gespräch über die Passion, etwas Neues zu erschaffen, einem doch, ja, sah zumindest immer so aus, sehr gesättigten Markt, über die innere Antriebskraft, eine Erfindung von der Idee über die Herstellung bis hin zur Vermarktung hin durchzuziehen und über heimliche Testläufe in der Nacht, da niemand den Schuh aus Kreppband und einer Flipflop-Sohle sehen sollte. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Nico Russ und seinem modularen Laufschuh von Infinite Running. Hallo Nico, schön, dass du den weiten Weg nach Berlin gefunden hast. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Getroffen haben wir uns zum ersten Mal auf der ISPO. Das ist jetzt schon über 6 Monate her, Anfang des Jahres. Aber vielleicht ja, magst du dich einfach nochmal kurz selber vorstellen mit ein paar Worten.
Ja, hallo, ich bin Nico, Gründer von Infinite Running. Wir haben uns auf der ISPO kennengelernt, als ich meinen ersten selbstgebauten Sportschuh ausgestellt habe, der vielleicht etwas aus dem Raster fällt, wie man bald sehen wird.
Ja, deswegen bist du hier. Du hast nämlich einfach mal überlegt, dass du dir, ja, dass du einen eigenen Laufschuh rausbringen willst. Und ich fand die Geschichte so cool schon vor einem halben Jahr. Ich glaube, das habe ich dir auch nicht gut merken lassen, dass ich total begeistert war. Deswegen bin ich super froh, dass es jetzt geklappt hat. Corona-bedingt, wie fast alles, hat sich das ein bisschen verzögert. Aber jetzt bist du hier. Ich schnapp mir den Schuh nochmal, dass ich ihn gleich so auch in der Hand habe. Aber bevor wir über den Schuh sprechen, würde ich ganz gerne noch ein bisschen da rein tauchen, dass wir dich ein bisschen mehr kennenlernen. Und wir hatten gerade schon ein bisschen Zeit zu quatschen, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben. Und da hast du mir gesagt, 2016 hast du quasi zum ersten Mal über diesen Schuh nachgedacht. Und jetzt würde ich gerne in die Zeit vor 2016 springen. Und wer warst du 2015, 2016, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, irgendwann mal einen Laufschuh zu machen? Also die Geschichte davor.
Ja, also absehbar war das Ganze natürlich nicht, dass irgendwann mal ein Schuh draus wird aus der Geschichte mit mir. Ich wuchs auf dem Land auf, also relativ normal, sportmäßig. Es gab damals, ja, da war das Internet noch nicht so groß, also ich bin jetzt 26. Da gab es eigentlich nur dann den Sportverein, das heißt, man hat Fußball gespielt, wie jeder andere Junge auf dem Dorf auch. Mhm. Und ja, so nach und nach kam dann Realschulabschluss, kam dann die Ausbildung, Konstruktionsmechaniker habe ich gelernt. Und dann bin ich 4 Jahre zur Bundeswehr gegangen. Ja. Und da kristallisierte sich dann mehr und mehr raus, dass ich halt gern lauf, beziehungsweise es gerne gemacht habe, einfach um auch einen Kopf frei zu bekommen. Und dann entschloss ich mich, im Berufsförderungsdienst Sport zu studieren. Und die Idee mit dem Schuh, die entstand noch während der Bundeswehrzeit, während dem Laufen. Ich war irgendwie so ein bisschen gefrustet, wenn ein Schuh, der noch gut aussah, einfach weggeworfen worden musste, weil die Untersohle abgelaufen war. Bin sehr viel gelaufen.
Wie viel? Also vielleicht nimmst du uns nochmal so mit an, bevor wir jetzt mit dem Schuh sind, an deine Laufanfänge. Also du sagtest, während du bist früher Fußball gespielt, dann warst du bei der Bundeswehr und da hast du mit dem Laufen angefangen, genau, um den Kopf freizukriegen. Wie weit bist du denn da so gelaufen? Oder wie viele Kilometer in der Woche? Weißt du das noch so in etwa?
Ja, das müsste so zwischen 80 und 100 gewesen sein. Also wir hatten morgens sehr oft Dienstsport und da kam das dann natürlich zusammen. Ja, das war dann so eigentlich der Weg. Also unser Offizier war damals auch selber Läufer, deshalb haben wir mit dem relativ gut verstanden und ich habe dann auch Nachdienst so ein bisschen was gemacht, auch am Wochenende. War bestimmt nicht auf dem Niveau vom Laufen, wie ich es jetzt bin, aber man hat halt viel Kilometer gesammelt und ja, so jeder Kilometer im Knochen, den hat man ja dann.
Ja, wenn du sagst 100 Kilometer die Woche, also bis zu, dann sind ja immer 400 im Monat.
Genau, ja. Also so
die Taktung. Das ist richtig ordentlich.
Die Taktung war dann so ungefähr, dass ich alle 2 Monate neue Laufschuhe gekauft habe. Ja. Mhm. Was nicht so unüblich ist, da bin ich nicht alleine. Bei manchen kommt vielleicht dazu, die machen nicht so viel Kilometer, aber laufen dann vielleicht etwas ineffizienter. Ich bin ja ein ziemlich schlagsiger, leichter Typ. Das heißt, mein Abrieb wird nicht so extrem sein, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich mir dann halt einen Laufschuh alle 2 Monate kaufen musste und Geld war immer so ein bisschen rar, sage ich jetzt mal.
Ja klar, das sind also, wenn man jetzt mal grob rechnet, alle 2 Monate einen Laufschuh, sagen wir mal 150 Euro. Gott, jetzt kommt mein Kopf rechnen. Ganz schlimm, ich kann keinen Kopf rechnen. Das sind ja dann 6 Paar Schuhe im Jahr.
Ja.
Ah, 150 Euro. Kannst du das selber rechnen?
900.
900 Euro. Ja. Nur für Laufschuhe. Davon hast du noch keine Socken und Socken bauen sich ja auch irgendwann ab und brauchst noch die Klamotten dazu und willst auch mal was Neues haben, dann wird Laufsport doch plötzlich zum teuren Hobby, ne?
Ja, richtig, wobei es eigentlich so ein simpler Sport ist. Man sagt ja immer Schuhe an und raus. Klar, ich denke mal, Sportklamotten findet man immer zu Hause. Also das wird nicht das Problem sein, aber dann die Schuhe und auch die Preisentwicklung die letzten 2-3 Jahre, die ist eigentlich eher so, dass die ein bisschen anzieht, als dass sie nach unten geht. Mhm. Ja, obwohl natürlich deutlich mehr verkauft wird.
Ja.
Ja. Und da fing dann so der Gedanke an, wie können wir denn dieses Problem lösen? Oder hat sich jemand damit befasst? Für mich war ja damals, stand nie zur Debatte, dass ich irgendwann mal einen Laufschuh rausbringe, sondern ich wollte mir den kaufen, der die Lösung hat, im Prinzip. Ja. Ja, und man geht dann natürlich auf Google, gibt ein, Schuhe mit wechselbarer Sohle, und dann war das auch schon das Ende der Suche eigentlich. Ja, man findet dann Patente und wilde Sachen, aber man hat nicht so das gefunden, was man eigentlich haben wollte. Ja, und das war dann immer so in meinem Hinterkopf.
Hast du denn mal versucht, irgendwie die Schuhe zum Schuhmacher zu bringen und da irgendwie eine neue besohlen zu lassen? Oder ist das keine Option gewesen? Also geht das überhaupt? Das frage ich mich gerade so.
Die Möglichkeit gibt's ja, aber das habe ich dann auch erst später mitbekommen, dass man die dann neu besohlen lassen kann. Ja. Aber ich wollte das ja für mich selber dann wechseln im Prinzip und nur dieses Teil nachkaufen. Damals bin ich dann auch schon auf Lunge gestoßen, bin aber nicht so der Typ, der im Internet Schuhe bestellt und Lunge ja eher nördlich von mir gesehen agiert, stand es jetzt nicht so zur Debatte und deshalb bin ich dann immer in Biberach in das Sportfachhaus meines Vertrauens gegangen und habe dann eben immer wieder neue Schuhe gekauft, ja. Das fiel dann am Anfang vielleicht auch gar nicht immer so auf, aber irgendwann kannte man mich dann da drin. Ne? Und
hallo Nico, da bist du ja schon wieder.
Genau, ja.
Bist du denn einer Schuhmarke immer treu gewesen oder hast du wild durchgewechselt?
Ich bin, glaube ich, vom Typ her so jemand, der auch gerne mal neue Sachen ausprobiert, auch wenn sie jetzt nicht so gut sind. Ich bringe die dann auch nicht zurück, weil ich habe die ja schon eingetragen. Das fände ich dann jetzt nicht so toll, wenn so ein eingelaufener Schuh zurückkommt. Der landet dann eigentlich im Müll. Dann nehme ich ihn halt als Freizeitschuh. Damals war mein Favorit aber der Brooks Ravenna. Mhm. Ihr habt den ja damals gesehen auf der ISPO. Wo dann aber der Nachfolger kam, der mir dann nicht mehr so zugesagt hat. Aber das war ein guter Trainingsschuh, fand ich. Und ja, der hielt so zwischen 600 bis 800 Kilometer, je nachdem, wo man den halt dann mehr genutzt hat.
Mhm. Okay, dann kam irgendwann dieser Gedanke, alles doof und die Google-Suche war auch nicht effizient. Wann kam denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt mal aktiv werden?
Das war, also ich habe zu der Zeit damals die Garage meiner Oma aufgeräumt. und ich hatte halt immer Laufschuhe an so und der Gedanke war immer so ein bisschen da. Und da haben wir irgendwann mal mit diese ganzen Schuhe, die so halb kaputt waren oder so halb genutzt, die habe ich dann immer genommen, um sie einfach mal aufzuschneiden, zu schauen, was braucht es denn alles. Und habe dann so angefangen, so die ersten Modelle so selber zusammenzubauen. schau, was wäre denn möglich, was gibt's, was kann man denn damit anfangen. Natürlich kommen wir dann schnell auf das Stollersystem, also mit Schraubstoller von Fußballschuhe abgeschaut. Und so entstand dann auch der erste Prototyp. Also das war im Prinzip wie ein Fußballschuh, nur halt ja auf Turnschuhbasis war das noch. Ein Flipflop als Zwischensohle mit Gewinden drin und so entstand dann der erste Schuh.
Genau, beschreib den mal so ein bisschen. Du hast ja, ich habe ja den großen Vorteil gehabt, ich habe ja ein paar Prototypen von dir auf der ISPO gesehen, aber vielleicht beschreibst du nochmal mehr. Also das ist eine Flipflop als Zwischensohle. Woraus waren dann die Stollen gemacht?
Aus einem Hallenschuh. Also ich habe dann runde Hallenschuh-Elemente aus der Sohle rausgeschnitten.
Ja.
Und habe die dann mit einem Gewinde versehen und die in die Mutter eingedreht, die ich in den Flipflop versenkt hatte. Das war eigentlich so der erste Grundgedanke. Bin dann abends, beziehungsweise nachts dann, weil es ein bisschen dunkler war, das war so im Winter, mit denen laufen gegangen, weil ich nicht wollte, dass das jemand sieht, weil das sah ja doof aus und ja.
Und obenrum, was hast du da gehabt? Nicht nur den Flipflop, oder?
Ja, Kreppband. Ja, Kreppband und den irgendwie so an meinen Fuß hingeschnürt und getaped und bin dann halt mal so losgerannt im Eifer, dass das vielleicht die Welt verändern könnte. Und habe dann nicht gemerkt, dass an meinem, jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Fuß war, ich glaube es war rechts, wo sich dann die Gewinde so weit vorgearbeitet hatten, dass sie in den Fuß gestochen haben. Dann war der voller Blut, der Schuh. Das habe ich dann aber nicht gemerkt, so unter bisschen Adrenalin und Motivation.
Endorphine. Ja.
Ja, also den linken, den gibt es immer noch.
Ja.
Der steht im Büro, den habt ihr ja auch gesehen auf der ISPO. Der wird irgendwann bald auch zu sehen sein, denke ich mal, wenn wir so einen YouTube-Kanal dann aufmachen, wo wir den Schuh und alles präsentieren. Und das war so.
Den rechten hast du dann entsorgt, dank
ja,
des
Blutes. Ja, der war Müll, ja. aber man kann den im Prinzip ansehen und das war so der erste Schritt, ja, wo man dann sehen dann vielleicht kann man das noch verfeinern, ja, oder wie kann man es verfeinern, wo muss es hin, wo muss man optimieren. Also es ist selber für mich halt so ein bisschen rumgebastelt. Ja.
Okay, gut, das war Prototyp Nummer 1. Was passierte zwischen Prototyp Nummer 1 und Prototyp Nummer 2? So, wie viel Zeit verging da? Wie war es?
Ja, nicht lange. Ich glaube, es war ein paar Wochen oder so.
Mhm.
Ich hatte natürlich zwischenzeitlich Dienst und so weiter. Das heißt, die kamen am Wochenende, beziehungsweise war dann damals in der Ausgliederung und Berufsordnungsdienst. Ich kam eigentlich eher so am Wochenende dazu. Und damals steckte ja noch kein privates Geld drin. Das heißt, das war so eine Nebensache halt. Das lag da so rum und wenn man mal Zeit hatte, hat man was gemacht. Der zweite war dann eigentlich nur der Schritt, ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir jetzt die Sache, die ich für sinnvoll erachte, wo ich vielleicht brauchen könnte, um einen verbesserten zu bauen.
Was kriegt man denn im Baumarkt, was man für den Schuh gebrauchen kann?
Also in meinem Fall war es Silikon, Panzertape, Isolierband, was hatte ich denn noch? Auf Amazon habe ich dann damals noch Einlegesohle bestellt,
okay. Weil
halt mein Fuß blutig war. Dachte, ich muss da ein bisschen mehr dämpfen. Und habe mir auf Alibaba damals eine Sohle bestellt. Also so eine ganz normale, stinknormale EVA-Sohle. Und in die habe ich dann das Konzept reingebaut. Das gleiche wie beim ersten, nur halt ein bisschen verbessert. Und habe dann einen ordentlichen Upper aufgebracht, den ich von einem neuen Ravenna runtergeschnitten hatte.
Hat das Herz nicht ein bisschen geblutet
in
einem Moment?
Doch. Ich bin öfters in diesen Laden rein und habe Schuhe gekauft, die ich dann zu Hause direkt auseinandergeschnitten habe. Ich weiß nicht, wie viel Geld es war, aber ich denke, so 1000 Euro kommt am Schluss dann irgendwann schon zusammen.
Ja.
Aber das kam dann ein bisschen später. Und den konnte man dann anziehen an Fußenschnüren. Mit dem konnte man dann auch recht gut rennen. Man hat die Gewinde dann zwar gespürt, aber lange nicht mehr so wie beim ersten. Und ja, dann steckte quasi so die ersten paar Euro steckten im Projekt drin.
Ja.
Aber ich war dann der Überzeugung, dass es funktionieren kann. Und bin damals dann auf eine Produkte Entwicklungsfirma zugegangen,
ja,
die in Ulm-Elchinger saß.
Eine Frage vorab, du sagtest gerade schon, du hast hier dann eine EVA-Sohle bestellt und was nicht. Woher kommt denn dein Wissen über Laufschuhe und die verschiedenen Komponenten oder sowas? Hast du dir das selber angeeignet oder?
Ja, vieles selber angeeignet.
Ja.
Ich habe dann extrem viel, also ich habe mittlerweile ordnerweise zu Hause, wo es nur um Werkstoffeigenschaften geht, also ganz normale, banale Sachen, Kunststoffe, was es da eigentlich für eine Vielzahl an Sachen gibt. Also Gummi gibt es eigentlich nicht. Gummi und tausende Sorten. Das heißt der Kunststoff. Und dann gibt es da eine Einteilung mit verschiedenen Genre, da nennt man das, also Härtegrade.
Mhm.
Wahnsinnig, wie viel es dort gibt. bis man dann so dieses Spektrum gefunden hat, das nur im Laufschuhbereich genutzt wird. Ja. Also da gibt es ja dann auch Schaum. Und am Anfang lag der Fokus natürlich nur auf der Sohle. Dachte so, Textil obendrauf, das wird einfach zu machen sein. Dem war auch nicht so.
Ja.
Da steckt tatsächlich mehr Technik drin, als man denkt. Und ja, also am Anfang klarer Fokus auf der Sohle. Und der Upper kam dann später irgendwann mal.
Okay, gut, du hast jetzt zwei Prototypen gebaut. Und ich denke mal, ich kann es mir zumindest vorstellen, und darfst mich gerne korrigieren, wenn es nicht so war. Du hast ja schon langsam angefangen, wahrscheinlich dein Umfeld dazu von zu erzählen. Deiner Familie, deinen engsten Freunden, oder hast du es komplett geheim gehalten? So, am Anfang.
Nee, als ich dann auf die Produktentwicklungsfirma dann langsam zuging, da habe ich es dann schon erzählt.
Wie waren die Reaktionen so, wenn du gesagt hast, ja, ich baue da jetzt gerade mal so einen Laufschuh?
Ich glaube, da kommt so ein bisschen eine Schwaber-Mentalität auch raus. Die darf man jetzt nicht unter den Tisch gehen. Da heißt es dann gern, mach doch was Gescheites.
Ja.
Ja. Für mich war aber im Fokus, das Problem zu lösen und was Gescheites, mich jetzt hier an der Maschine hinzustellen, ja, das wollte ich jetzt in dem Moment auch nicht. Oder halt irgendeiner banalen Arbeit zu dem Zeitpunkt nachgehen wollte ich nicht, zumal ich im Sportstudium steckte, in meinem Berufsforderungsdienst, also Lohn bekam. Diese Zeit im Leben, die bekomme ich nicht mehr, um an einem Projekt arbeiten zu können, in der Verbindung mit Sport. Ja. Und wusste damals noch gar nicht so, in welchem Bereich das hingeht und habe dann einfach weitergearbeitet. Kumpels haben natürlich, ich weiß, einer hat mich ausgelacht. Damals, als ich das, ich weiß nicht mehr, wie die genaue Bezeichnung war, damals hieß es nicht modularer Sportschuh, sondern ich glaube Schuhe mit wechselbarer Sohle, einfach so ganz banal.
Ja.
Befand mich natürlich nebenbei nur ein Patentschreiber, auch mit einem Anwalt. Ja, damals wurde ich ausgelacht. Und das war tatsächlich jemand von der Erste, der bestellt hat. Ich glaube, der weiß es selber auch gar nicht mehr und ich sage auch seinen Namen nicht. Aber die Genugtuung reicht mir aktuell eben aus, um zu wissen, dass es funktionieren kann. Ja.
Ja. Wie war das denn für dich, wenn du so, ich sag jetzt mal, ausgelacht wirst oder nicht eine mega krass positive Reaktion bekommen hast auf deine Idee?
Ja, ich fand es eigentlich nicht so schlimm, wenn ich so den Stand der Technik von, wo ich ein kleines Kind war oder ein Jugendlicher, sagen wir mal, wo das erste Walkman-Handy rauskam, war bei mir so im Kopf, wow, also krasser geht's nicht. Ja, und 2 Jahre später konnte ich mal auf dem Bildschirm tippen. Das hatte ich auch nicht kommen sehen. Und wer so weit in die Zukunft blicken konnte, ich glaube, das konnte niemand sehen. Oder als die ersten Flatscreens rauskamen, gab es Leute, die haben gesagt, es wird nie funktionieren, immer Röhre und so in die Richtung. Oder vielleicht ist auch unser Weltbild dort unten im Schwabenland etwas zu festgefahren. auf jeden Fall wusste ich, dass es ja nur besser werden kann, wie das Aktuelle, was ich habe.
Ja.
Und wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir alle, dass es nicht funktioniert. Also wir können auf jeden Fall nach der Sache zufriedener sein.
Ja.
Oder ich, für mich, so dieser innere Antrieb war einfach da, zu wissen, ob das funktionieren kann oder eben nicht.
Okay. Ja,
das war so der Hauptgrund. Deshalb hat mir das nicht viel ausgemacht.
Super cool. Gut, dann, wir haben jetzt 2 Prototypen hast du dann gemacht und du bist auf die ersten Firmen zugegangen. Wie lief das ab? Was hast du da gesagt? Wie waren die Reaktionen?
Ich hatte das Glück, dass auf die erste Produktentwicklungsfirma, auf die ich zuging, die ungefähr verstanden haben, auf was ich raus wollte, die mich da auch gut betreut haben. Und wir haben im Prinzip eine groß angelegte, ich sag mal, Konzeptphase gemacht, ja, wo jetzt Prototyp noch gar nicht so im Fokus stand, sondern so mir in unserem Kopf so ein Bild malen wollten von dem, was wir eigentlich möchten. Wir hatten dann etliche Konstruktionskonzepte, also von Flauschglätt, also wo man so eine Socke anzog und man stieg in eine Sohle rein und konnte damit rennen, also ganz wilde Sachen. Wir hatten, glaube ich, 15 Konstruktionskonzepte circa, wovon die Hälfte schon patentiert war. Die hatten meistens was mit Schrauben zu tun. Und ja, dann blieben halt ein paar über und die haben wir dann auf einen großen Gummiabguss gemacht. Wir haben damals auch einen Schuh zerschnitten. In Essex war das.
Immer diese Schuh-Zerschneiden-Sache.
Einen nagelneuen Essex haben wir zerschnitten, ja. Der hat, glaube ich, 140 € gekostet.
Ja, gönn dir.
Wir haben den genommen und haben den einfach mal 3D gescannt und haben Gummiabguss von der Sohle gemacht.
Ja.
Und das, was wir aus diesem Gummiabguss nicht benötigt haben, haben wir rausgefräst. Und dort haben wir, ich glaube, 4 oder 5 Konstruktionskonzepte eingearbeitet. Unter anderem partielle Glättpunkte, wo man so Sohlenteile dran kleben konnte. Hat funktioniert. Kann man aber, glaube ich, nicht auf den Markt bringen, halte ich für.
Mit Klett?
Also, ja, also so partielle Klettpunkte. Ich glaube, wenn es eine Kettenreaktion auslöst, wenn man nach unten rennt, könnte ich mir schwierig vorstellen. Und überrascht hat uns tatsächlich das, wo wir nicht drauf tun wollten anfangs, weil wir das halt gar nicht auf dem Schirm hatten. Und die Erkenntnis wiederum aus diesem Prototyp, die konnte man dann nutzen, um es in erster fertiger Sportschuh einzubauen. Mhm. Ja. Das war so im Prinzip der Weg zum ersten Schuh, den man dann mal so 300-400 Kilometer auch laufen konnte.
Okay.
Ja. Das war dann natürlich schon ein extremer Fortschritt. Der Gummiabguss, da gab es nur eine Seite, den hatte ich, glaube ich, links am Fuß dran, rechts dann ein normaler Laufschuh. Und dann bin ich auch wieder abends ein paar Runden gelaufen. Maximalstrecke mit dem war dann 10 Kilometer. Der war so zwischen 3 bis 4 Kilo schwer. Also das Ding war ultra schwer, weil Gummiabguss halt.
War das ein 3 bis 4 Kilogramm
ja.
schwerer Schuh? Man muss sich vorstellen, die meisten Laufschuhe sind jetzt so, ja.
300 Gramm.
300 Gramm, ja. ne? Zwischen 200 und 300 Gramm.
Genau, ja. Ja, und damals lag halt der Fokus, hält dieses Konstruktionskonzept.
Ja.
Darauf lag der Fokus, also nicht so auf dem Gewicht, das konnte man danach optimieren.
Ich muss jetzt gerade überlegen, ja. du läufst mit einem Schuh, der 3 bis 4 Kilogramm schwer ist. 10 Kilometer.
Ja, das war jetzt, es war nicht angenehm. Also,
das wäre jetzt ja. meine Frage gewesen. Wie?
Das Witzige war, was danach dann passiert ist, als ich den im Hof ausgezogen habe.
Ja.
Man hat ja links dann eine extreme Belastung im Fuß.
Ja.
Und man läuft eigentlich die ganze Zeit komplett unrund. Als ich den dann aus hatte und mich hinstellen wollte, ist mein Fuß einfach weggeknickt. So, ja, das hatte ich davor auch noch nie. war ganz witzig. Also wer das mal ausprobieren will,
ja.
gern einfach auch, gibt es so Trainingsteile, die man an den Fuß hin macht.
So Gewichtsmanschetten.
Genau,
Manschetten,
so Gewichtsmanschetten.
Ne?
Gern mal ausprobieren. Fand ich super lustig in dem Moment, wie der Körper da reagiert hat. Und ja, also die Erkenntnis war da und wir haben dann gewusst, auf was wir das erste Mal bauen können, ja.
Ich habe gleich mal Kopfkino, also ich sehe jetzt wirklich so, wie du da so im Hof stehst und dann so ausziehst und so erstmal wie so ein nasser Sack, so flupp.
Ja, genau.
Okay, gut, das war Prototyp Nummer 3.
Genau.
Wie viele gibt es eigentlich bis zum finalen Schuh?
Jetzt muss ich überlegen, 7 wären das.
Ja, 7?
Doch, 7.
Okay,
ja.
gut.
Ja.
Okay. Also, irgendwann gab es dann Prototyp Nummer 4. Was war bei dem anders zum dritten?
Wir haben damals ganz normal über Alibaba Schuhe bestellt. Haben wir das Logo drauf gemacht, das ich so in meiner Freizeit gemacht habe. Und haben im Prinzip diese, ich glaube, das waren 15 Paar oder so, haben die Schuhe unten abgefräst, um eine ganz, ganz flache oder eben eine ebene Fläche unten zu haben. Und haben dann mal unser Konstruktionskonzept eingebracht. Also das, wo man jetzt hier sieht, beziehungsweise hört, diese runde Halterungskomponente in Verbindung mit dem Sohleteil, das dann eben lösbar sein wird. Das war so der erste, den man nutzen konnte zum Laufen. Haben dann aber auch schnell die Schwachstelle festgestellt, und zwar die Zwischensohle. Die bestand ja aus dem herkömmlichen EVA-Schaum.
Mhm.
Durch die partiellen Druckpunkte wanderte natürlich dieses Teil irgendwann rein in die EVA-Sohle. Ja. Also die hat sich vorgearbeitet. Das heißt, wir wussten schon, dass die Zwischensohle nicht aus einem herkömmlichen EVA-Schaum bestehen kann und haben das natürlich dann trotzdem genutzt und haben den Schuh getestet, ja. weil da lag wieder der Fokus. Natürlich hält unser Halterungskonzept auch der Witterung stand und das war so im Winter 2019, wo wir das getestet haben. Ja.
Okay, ja, also gerade mal von einem Dreivierteljahr. Halben, Dreivierteljahr. Winter 2019? Wir haben jetzt 2020?
Nee, Anfang 2019.
Ach so, ah ja,
genau,
stimmt, da gibt es
genau.
auch Winter, ja.
Genau, Anfang 2019.
Also vor anderthalb Jahren.
Ich glaube so Februar, März, so um den Dreh rum, haben wir das Konzept dann einfach mal getestet unter widrigster Witterung eigentlich und sind dann auch mal durch Schlamm durch, haben natürlich geschaut, funktioniert das? Bis auf eben diese Mittelsohle, die dem nicht ganz gerecht wurde, das auszuhalten, haben wir aber gesehen, dass die Module gut festgehalten waren, dass es funktioniert. Haben dann auch die ersten Leute Test laufen lassen, also viele aus dem Bekanntenkreis halt oder bekannten Läuferkreis. Und hatte jetzt für das, dass es so ein Prototyp war, jetzt kein schlechtes Feedback. Ja, also man hat die Punkte dann natürlich irgendwann gemerkt, so nach 300 Kilometern und dann wusste man, okay, jetzt müssen wir an einen anderen Punkt hin. Ja.
Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal die Sohle beschreiben. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so beschrieben, genau wie es genau aussieht. Und zwar ist es ja eine relativ schlichte Sohle an sich. Und dann sind da wirklich so ganz viele kleine Kreise, die man halt austauschen kann, diese Modulen eben. Und man läuft eben nur auf diesen Modulen, diesen kleinen Kreisen, die halt in die Sohle, also in der Sohle sind so kleine Einkerbungen, wo man die Module reinsetzen kann. Nur, dass man sich das einfach so ein bisschen vorstellen kann, wie dieser Schuh aussieht.
Also 10 an der Zahl sind es. Wir haben uns dann im S dann auch orientiert, das man aus der Sportwissenschaft kennt.
Ach so, vom Fuß. Ja.
Genau, richtig.
Okay, ich sehe es, ja.
Ja. Und es wäre natürlich jetzt krass zu sagen, die Zwischensohle bekommt gar nichts ab. Die bekommt natürlich was ab, wenn man auf Kies rennt oder so. Also da reibt sich sicherlich ein bisschen was ab, auch auf Asphalt. Aber eben lang nicht in dem Umfang, wie es halt vorher der Fall war. Mhm. Ja, und das war so das Ziel, ja.
Okay. Gut, dann weiter.
Ja, und dann musste ich natürlich schauen, das konnte die Produktentwicklungsfirma dann nicht mehr übernehmen, wer kann denn Sohlen herstellen? Ja, und da muss man dann eigentlich raus aus dem Ganzen. Also, da muss man sich dann selber auf die Suche begeben. Zum einen hat man sich dann natürlich irgendwann ein extremes Fachwissen angeeignet, das einem aber nichts nicht weiterbringt, weil man kann nicht zu Hause in der Garage Sohle gießen. Das funktioniert ja nicht. Auch wenn ich mir das damals so gewünscht hätte, war damals wirklich eine Überlegung, ob ich jetzt aus Holz so die erste Form baue.
Okay.
Aber ja, nee, also funktioniert nicht. Und dann kam ich dazu, mir in Serbien die Sache vor Ort mal anzuschauen. Da gibt es ja dann, also da wurden Schuhe hergestellt. War dann unten 3 Tage in Novi Sad und Belgrad, also unterwegs.
Ja.
Ja, und muss sagen, für das, dass es in der EU ist und auch dort, so wie dort produziert wird, war ich ultra unzufrieden und finde ich eigentlich nicht, wie das geht, wie die Leute da produzieren unter solche Produktionsbedingungen. Und dann stand für mich auch schnell der Entschluss fest, okay, entweder das wird in Deutschland produziert oder ich lasse das Ganze sein. Hab dann natürlich jede Menge Geld in den Sand gesetzt mit der Produktentwicklungsfirma, aber die Entscheidung stand dann von vornherein, okay, ich muss das in Deutschland finden und habe mich dann erneut auf Suche begeben, wo wurden denn in Deutschland Schuhe hergestellt? Ja? Bis auf Lunge fand ich da eigentlich nichts. Außer im Bereich Orthopädie-Schuhe oder Horror-Halbschuhe. Da ging es dann langsam auch in den richtigen Bereich. Ich kam dann schnell auf Pirmasens. Also ehemalige Schuhstadt in Deutschland. Hat natürlich nur extrem hohe Expertise, hat wahnsinnig viel Fachwissen und natürlich auch nur die Maschine, um das herzustellen. Ja. Und ja, da habe ich dann tatsächlich meinen jetzigen Produzent auch getroffen.
Ich finde das so krass bei dir, dass du sagst, ja, dann bin ich nach Serbien und dann habe ich mir das da angeguckt und da fand es nicht okay. Und ich finde es halt super beeindruckend und da ist auch mein höchsten Respekt, dass du einfach sagst, okay, es geht mir da nicht nur ums Geld, ich könnte da günstiger produzieren, sondern einfach sagst, okay, ich will halt auch, dass es halt fair produziert wird.
Genau, ja.
Und halt gut produziert wirst und dass du das dann halt in Deutschland weitersuchst. Also es ist,
ja, wir haben ja auch aktuell dieses Thema mit Ökobilanz von Produkten und wenn man sieht, wer auf der Straße rumspringt, ich meine, das sind Kinder zum größten Teil, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen und eben, die sagen halt dieses Thema global denke, ja, aber trotzdem regional kaufe. Ich meine, wenn die Leute, die mein Produkt produzieren, das Produkt sich selber nicht kaufen können, dann möchte ich auch nicht, dass die es herstellen. Das ist so mein Gedanke und auch diese, es ist halt nicht griffig genug, wenn dann 2, 3 Leute noch dazwischen stehen, die, bei denen ich mich melden muss, wenn man ein bisschen was ändern müsste. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Ja. Also ich möchte den Bezug dann auch selber haben, wenn es dann schnelle Abänderungen geben soll. Ich möchte die Leute selber kennen, die an meinem Produkt mitwirken.
Ja.
Und das spielt natürlich alles mit rein, ja.
Cool, gut. Okay, also du hast den Produzenten gefunden und dann habt ihr wahrscheinlich schon wieder einen Prototypen gemacht.
Genau, ja.
Nummer 6 oder so sind wir jetzt, ne? 5, 6?
Ja, 5 sind wir dann. Also die Sohle stand dann final damals.
Ja.
Aber damals war dann nur bei 6, 7 kam halt nur der Upper dazu. Ich habe dann das Glück gehabt, dass der Sohle-Produzent schnell begriffen hatte, was ich machen will. Damals stand halt erste Zeichnungen, wie die Serienreife aussehen soll. Und ja, etwas skeptisch war er dann schon, ob das funktionieren kann, weil sowas hatte davor noch keiner gemacht, dass er dann solche Komponenten in der Sohle versenkt hat. Mir wusste gleich, was es für eine Sohle wird, also dass es so eine PU-Sohle wird, also Polyurethan, Mittlerweile haben wir das Konzept ein bisschen verfeinert, das heißt jetzt High Energy Polyurethan, und haben dann das erste Werkzeug machen lassen, ja, wo man eine Sohle abgießen konnte. Ja, da entstand dann im Prinzip die erste Sohle draus, die wir dann einfach final hattet, ja, die dann auch von der Formgebung her schon was ganz anderes war. Die sah natürlich etwas unbeholfen aus am Anfang, aber man hat dann in gewisse Bereiche immer noch geschaut, wo und wo können wir optimieren, wie können wir die auch ein bisschen in so eine Sportform bringen.
Ja.
Und ja, dann stand Prototyp Nummer 5 im Prinzip, ja, und haben dann einfach auch dort wieder einen ganz normalen Upper aufgebracht und geschaut, kann man darin laufen. Und ja, so haben wir natürlich auch gesehen, wo müssen wir vielleicht noch ran, ja, von der Gummimischung zum Beispiel auch her. Und ja, das war der Weg, den wir dann in Pirmasens eingeschlagen haben. Hab dann auch sehr schnell gesehen, dass das die Stadt sein wird, in der ich produzieren möchte. Hab damals, das wissen die, glaube ich, bis jetzt auch gar nicht, haben damals aber ein paar Sätze vom Stapel gelassen, wo ich wusste, das ist die Stadt, die es machen muss. Ja, da kam dann auch der erste Abo-Produzent dazu, der dann sagte, wir helfen uns hier gegenseitig. Das war dann so der Satz, wo damals das Fass bei mir zum Überlaufen brachte, wo ich wusste, ja, ich bin hier richtig.
Geil.
Ja, da müssen wir es machen. Ja.
Und wie war das damals so für dich, so diesen Schuh dann in der Hand zu halten?
Ja, da war es dann die Sohle.
Ja.
Haben dann halt noch so ein No-Name-Upper drauf gemacht.
Mhm.
Und ja, das war dann schon so ein großer Fortschritt eigentlich. Und ja, eigentlich unbegreiflich, wie dann so aus der Idee, also aus der Vorstellungskraft, dann so die Wirklichkeit entstand. Und ja, damals war dann schon so, das konnte man dann so mit Stolz präsentieren, als dann auch die Geschichte mit dem Patent dann durch war.
Wann hast du es patentieren lassen, die Idee? Zu dem Zeitpunkt, oder?
Patent ist ein ziemlich langwieriger Prozess.
Okay, gut, dann nimm es da mal mit, weil ich habe noch nie eins angemeldet.
Ja, ich finde es ultra schwer. Also selber Patent zu schreiben, halte ich für fast unmöglich. Man braucht einen Anwalt dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Zumal es eine riesengroße Masse an Patente gibt, auch im Bereich Schuhe. Gerade auch große Firmen, die da ultra viel patentiert haben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht gedacht haben, sie haben hier einen Durchbruch oder ob sie es nur blockieren wollten, keine Ahnung.
Mhm.
Kommt ja durchaus mal vor bei größeren Marken.
Ist ja quasi so Handtuch auswerfen, erstmal reservieren und dann gucken, was weitergeht. Ne?
Genau, ja. Manche habe ich dann auch selber gesehen, wo ich dachte, okay, das kann auch nicht funktionieren, wenn man dann halt so eine gewisse Expertise sich angeeignet hatte.
Mhm.
Aber es war interessant zu sehen, dass sich viele da Gedanken gemacht haben und ich habe dann die Erteilung bekam ich Anfang diesen Jahres, ja. Und okay. Haben das dann auch gleich aufs Weltweite ausgelegt, weil wir es halt ja, für eine große Innovation halten, zumal man es noch digitalisieren kann, da kommen wir ja nachher noch dazu. Und das sind viele Hürden, die man überspringen muss. Ich finde es auch finanziell schwierig. Wir haben ja eigentlich geistigen Schutz, oder sagt man, aber da braucht man eine Menge Geld, um es patentieren zu lassen.
Ja.
Da würde ich mir auf dem Start ein bisschen mehr Unterstützung hoffe, aber das ist natürlich nicht schwierig, zumal man so diese Blockade im Kopf hat, man möchte mit niemand drüber reden, weil sonst klauen die einem die Idee.
Ja.
Das war so mein Ding immer, ja. Da hat mir die IHK dann gut geholfen und mich ein bisschen rumgeschickt und die richtigen Leute ja, vorne hingesetzt, ja.
Cool. Dann springen wir wieder zurück zu Anfang 2019. Ja. Also du hast jetzt die Firma gefunden, mit der du zusammenarbeiten wolltest. Wie ging es da weiter?
Ja, dann stand die Sohle und dann war eigentlich klar, jetzt muss da ein Upper drauf.
Mhm.
Für mich war das halt ein Textilfetzer, der jetzt halt irgendwie auf den Schuh drauf muss. Aber da steckt ja dann mehr Technik dahinter.
Mhm.
Ich habe dann angefangen, zum einen in meinem privaten Umfeld so ein bisschen auch meine Cousine mit eingespannt, die an der Nähmaschine recht flott waren. Natürlich von Schuhe keine Ahnung hatten. Aber die dann halt so ein bisschen rumprobiert haben und für mich so bisschen was zusammengeschustert hatten, dass ich dann mal draufkleben konnte und schauen, aber das war jetzt nur nicht so das, auf das ich raus wollte und es auch nicht ganz so aussah, wie ich wollte und kam dann damals nach Wismar zum Textilhersteller, der auch schon für andere Marken gearbeitet hatte und der hat dann so die erste, sag mal, Upper für mich geliefert, die ich dann wirklich auf dem Schuh anbringen konnte, sodass man auch mal Vollgas damit rennen konnte, ja, und halt nicht vorsichtig rennen musste, damit das sich nicht von der Sohle abreißt. Dann kam natürlich wieder Pirmasens ins Spiel, die auch Kontakte hatten was Sportschuhe anging, Halbschuhe anging und die dann damals auch direkt der passende Kontakt hergestellt hatten zu dem, der jetzt im Prinzip mein Upper fertigt. Ja. Und die arbeiten auch sehr eng zusammen, das heißt für mich eigentlich so die Optimallösung, weil im Prinzip kommt dann alles aus einer Hand. Ja. Mhm. Also die wissen voneinander Bescheid und ich muss nachher nicht noch schauen, okay, hier ein Millimeter, da ein Millimeter und muss das anpassen lassen, sondern da greift ein Rad ins andere und das, so entstand dann im Prinzip Prototyp 6 draus, ja.
Gut, dann sind wir jetzt zeitlich gesehen ungefähr?
Eigentlich dann im Herbst, also dafür ging dann schon viel Zeit dazwischen, zumal man auch an den Komponenten noch ein bisschen schauen musste. Da brauchte man einen Hersteller, den wollte ich auch aus der Nähe haben, haben wir gefunden, der mittlerweile auch Mitgesellschafter ist bei mir in der Firma, weil natürlich auch dort wieder Werkzeugkosten anfallen, ja, also ja. Hier was, da was und man muss natürlich schauen, wie kriegt man das alles zusammen. Und ja, so ging dann schon die Zeit bis in Herbst 2019 rein. Man könnte sagen, bis zur ISPO, als ihr dann den damals in Anführungsstrichen finalen Schuh gesehen habt, der ja dann noch ein paar Gadgets dazu bekam, verging dann schon noch mal so, ja, so 8-9 Monate.
Mhm.
Ja. Bis zur ISPO haben wir dann im Prinzip so lange gearbeitet, bis man den Schuh dann wirklich tragen konnte, sowohl in der Freizeit als auch im Laufsportbereich. Nicht im Spitzensportbereich. Ich wollte gar nie so raus auf das Ding, einen Schuh zu entwickeln, der getragen werden kann für neue Weltrekordbestzeite.
Ich meine, für den Marathon in 1,50 oder
ja,
so.
Ja, genau. Da forschen die große Konzerne dran. Ich wollte immer raus, um die Hobbysportler, die eigentlich auch das Geld in die Geschäfte tragen. Die brauchen den Mehrwert vom Produkt. War immer so mein Ziel. Und da habe ich dran gearbeitet und ja, so entsteht auch das finale Konzept dann, ja.
Ja. Hattest du in der ganzen Zeit mal den Gedanken, dich einfach mal bei einer großen Firma mit ranzuwanzen? Also einfach zu sagen, okay, komm, ich gehe mit meinem Konzept zu Nike oder sowas, sag denen, guck mal hier, wie cool das ist, wollt ihr das nicht aufkaufen, wollt ihr mich nicht einkaufen? Oder hast du das versucht, irgendwie mal?
Ich habe dann auf der ISPO natürlich mit Vertretern geredet von anderen Firmen. Das Problem ist, da bin ich etwas stur dann auch, muss ich sagen. Ich habe damals im SWR dann auch zu dem Zeitpunkt, glaub, wo ich angefangen habe, 2018, so das erste Mal gesehen, wie Sportschuhe hergestellt waren. Ja, da kann man im Prinzip selber dann auch googeln. In der Mediathek vom SWR findet man das. Und das kam dann für mich eigentlich nicht in Frage, weil der Schuh würde dann dort produziert worden, wo ich das eigentlich nicht sehen will oder nachts nicht ruhig schlafen könnte, sage ich. Deshalb kam das für mich eigentlich nicht in Frage. Ja. Wenn dann einer in Frage gekommen wäre, wäre es der Lunge gewesen. Das wäre so dann vielleicht eine Lösung gewesen, wo man hätte dran arbeiten müssen. Aber damals war dann irgendwann das Konzept bei mir so weit fortgeschritten, wo ich dann eben auch meinen Produzenten in Pirmasens hatte, wo ich dann dachte, okay, eigentlich kann ich ihn dann auch gerade selber produzieren. Zumal Lunge natürlich auch nicht auf Masse produziert, sondern auch eher so auf Regionalität und die halt auch begrenzt sind in ihrer Produktion, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann dachte ich halt, nee, dann mache ich halt eine Eigenmarke draus und versuche da, vielleicht auch, wenn es anfangs etwas unkonventionell rüberkommt, das einfach mal selber zu vermarkten. Ja.
Weißt du oder kannst du sagen, wie viel Geld du jetzt selber aus einer Tasche reingesteckt hast mittlerweile?
Selber? Ja, ich denke, es wird schon sechsstellig dann. Also langsam, ja. Also steckt schon viel drin.
Mhm.
Ja, also das sind von kleinen Sachen, wie der Gang im Baumarkt.
Ja, klar.
Bis hin zu Fahrtkosten, wenn man alles so mit reinnimmt. Bis hin zu ersten Prototyper-Werkzeuge, die man dann nur selber finanziert hat. Kommt dann natürlich schon eine Menge zusammen. Am Anfang merkt man das nicht so, aber irgendwann werden diese Kosten höher. Umso mehr man zu einer Serienreife kommt, umso mehr muss ja so ein Werkzeug auch final sein, weil man halt doch nicht immer nur eins produzieren möchte. Oder ja, man versucht einfach dann mehr und mehr an das Finale hinzukommen und da braucht man Werkzeuge, die einfach viel aushalten, ja, und auch eine höhere Schlagzahl produzieren können. Ja. Und dann kommt jede Menge Geld zusammen, auch wenn man es einfach nicht kommen sieht, aber da flattert dann halt eine Rechnung rein und man muss dann schauen, wie mache ich's?
Hattest du denn in der ganzen Entwicklungszeit, ich meine, wir sind ja jetzt kurz vorm Launch, wenn man jetzt über die Zeit spricht,
ja,
mal richtig Angst oder Zweifel oder das gesagt, warum mache ich den Scheiß? Also ich könnte mich auch einfach irgendwo ins gemachte Nest setzen und scheiß auf mein eigenes Produkt, das wird mir alles zu anstrengend oder?
Das Problem wäre, da müsste ich einsehen, dass ich ultra viel Geld verbrannt habe für das, dass ich es nicht erreicht habe. Und da bin ich dann irgendwie stur und dann denke ich halt, nee, das muss jetzt irgendwann raus, auch wenn es vielleicht nicht wirtschaftlich wird oder so. Wobei es mittlerweile etwas absehbarer ist, ja, mit einem fertigen Produkt. Ich habe mich dann aber irgendwann so in das Thema dann auch verbissert gehabt, dass ich das unbedingt wollte, ja, und selber gesehen habe, dass dort eben auch eine Nachfrage da war nach Alternative, nach Projekte, die so in die Richtung gehen, dass ich da einfach nicht aufgeben wollte, obwohl es ab und zu den Zeitpunkt gab, wo ich jetzt nicht wusste, okay, den nächsten Monat, wie mache ich's? Ja, das war dann schon so ein Ding, aber ich glaube auch, umso mehr man an etwas glaubt und umso mehr man an etwas arbeitet, umso, ja, irgendwann gibt einem dann der Kosmos so eine Lösung. Ja? Der lässt einen vielleicht ein bisschen zappeln, aber es kommt eine Lösung, ja. Also, wenn man fest dran glaubt, ja. Okay.
Dann nimm uns mal mit. Und zwar, wir haben jetzt gerade ganz viel über die ISPO gesprochen und wie der Schuh da war. Aber was ist jetzt so seit der ISPO bis heute mit deinem Schuh passiert?
Ja, viele Leute haben den dann testen dürfen, haben den angeschaut, haben ihren, ich sage jetzt mal, Senf dazugegeben. Was aber wichtig war, ich wollte nämlich ja auch selber, ich habe natürlich selber hier und da mal was festgestellt, was man jetzt noch optimieren kann. Aber wollte halt auch das Feedback von außen haben, weil ich finde es interessant, wenn der Endkonsument das Produkt teilweise selber mitentwickelt, auch wenn er es unbewusst wahrnimmt, aber ich nehme ja das ganze Feedback auf. Oder halt, wenn so eine Firma entsteht, in welche Bereiche soll es gehen? Ja, also die drückt einen dann schon in einen bestimmten Bereich rein, finde ich gut, weil am Schluss ist der Kunde ja König und habe dann zum Beispiel auch festgestellt, man hatte im Upper jetzt noch nicht so extrem den Halt wie in anderen Schuhen. Ja, also das muss man sich angreifen lassen. Wenn ich den von der ISPO jetzt auf den Markt gegeben hätte, wären das vielleicht Sachen gewesen, wo ein Kunde sagt, nee, den möchte ich nicht, da ist mir zu wenig Halt, vielleicht rutsche ich von der Sohle. Den habe ich ja jetzt auch noch an, gell? Den von der ISPO.
Schwabe, ja, man sieht doch schon. Also du hast den an,
Schwabe, ich habe ja den anderen. Ja.
Hier in den Hemden.
Genau.
Da hat sich auch vom Design noch einiges getan, ne?
Genau, ja, wir haben natürlich Designelemente auch genutzt, um den in bestimmte Bereiche zu verbessern. Die Schnürung zum Beispiel ist jetzt nicht so innenliegend wie hier. Haben wir auch die Schnürbereiche verbessert, die ja nur aus Textil hier bestanden haben.
Genau, genau. Also das kann man ja mal ein bisschen beschreiben bei deinem Schuh.
Genau, das Logo war noch selber aufgebügelt, ja, und mit Edding angemalt.
Wie geil.
Finde ich aber, ja, aber funktioniert immer noch. Das hat mich tatsächlich überrascht.
Ja.
Ja, die Ferse war im Prinzip nur mit einem Band zugenäht.
Genau, dann sieht man auch so ein bisschen, die knubbelt sich ein bisschen. Ne?
Genau, ja, man hat wenig Halt drin im Prinzip, man kann drin rennen, aber es gibt einem jetzt nicht so das extreme Wohlfühlgefühl. Das heißt, da musste man noch mal ein bisschen ran. Und so haben wir jetzt hier die Fersenkappe auch verbessert. Mhm. Ich wollte dem Kunde das Gefühl geben, er wird umgriffen in der Ferse wie von einer Hand. Das ist für viele sehr angenehm.
So ein bisschen mehr Halt gibt.
Genau, ja, aber den Fuß nicht komplett einsperren im Schuh, ja. Also wer einen Fuß wegsperren will im Schuh, sag ich mal, der kauft einen Essex. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber.
Hau raus, du darfst alles sagen.
Ja, da hat man halt, finde ich, einen extremen Halt drin. Da geht der Fuß in keine Richtung, aber das ist jetzt nicht so das Laufgefühl, das ich habe. Ich wollte schon ein bisschen so eine Freistellung haben. Haben vorne dann so ein bisschen einen Schutz hingemacht, Zeherschutz, sagt man.
Ja, ne?
Dass der Fuß dort bleibt, wo er hin soll. Und die Schnürung dann eben so noch außer verlagert, dass man den zum einen locker schnüren kann für den Alltag, dass es nicht nervt. Und zum anderen einfach auch so, dass man, wenn man schneller läuft, so dass man den Schuh dann richtig zuschnüren kann, um richtigen Halt zu geben.
Ja. Ansonsten ist es sehr elastisch, ne? Das Obermaterial. Also ich habe
genau,
jetzt,
ja,
wenn ich jetzt hier ein bisschen noch ziehe, das lässt sehr nach. Jetzt
ziehe
ich mal einen anderen Schuh, den ich jetzt anhabe. Das ist sehr fest.
Genau. Wir haben im Abo reines Textil, haben bewusst keine Kunststofffasern mit eingenäht, also so gut wie kein Mesh, weil wenn der Schuh länger getragen worden soll, Dreck, Regen und so weiter, das Material wird porös und dann haben wir diese typischen Aufreißstellen an den Seiten.
Ja.
Die will ich nicht haben. Deshalb habe ich darauf geachtet, wenn man zum Vorderbereich zieht, also so das Textil, dann wird man sehr schnell feststellen, man hat eben elastisches Gewebe mit drin. Ich möchte dem Kunde das Gefühl geben, er schlüpft in eine Kompressionssocke rein, so vom Prinzip. Wenn ein Fuß sich weitet, über längere Strecken, dann sollte das Material teilweise etwas mitgehen, ja, oder mitgeben. Und das ist bei einem Mesh-Gewebe eben nicht immer der Fall. Manche Hersteller haben das erkannt, manche aber eben auch nicht. Und dann haben wir diese typischen Aufreißstellen. Und ich dachte halt, das Produkt muss so zu Ende gedacht sein, dass wir eben auch das mit beachten. Ja. Hm. Und deshalb mag auch der Abo vielleicht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber wir haben uns schon was dabei gedacht, ja.
Ja, es ist ja auch logisch. Die anderen müssen ja auch ihr APA nur für eben 600 bis 1000 Kilometer, sagen wir mal, kreieren. Und du willst ja, dass man mehrere tausend damit laufen kann.
Genau, dass man länger trägt und auch gerade jetzt zum Beispiel im Alltagsbereich wollen wir dem Kunden eben ein gutes Gefühl geben, wo wir dann sagen, viele kaufen den Schuh am Anfang vielleicht auch speziell, weil es made in Germany ist oder eine gute Ökobilanz hat oder Nachhaltigkeit, dieser Gedanke, der vielen hilft. Wo wir dann gesagt haben, zum einen, wir machen den jetzt anfangs mal schlicht. Klar, das Rot hebt sich jetzt ab, aber Schwarz und Blau jetzt nicht so. Mhm. Wir machen relativ schlicht und auch so, dass man einfach im Alltag tragen kann. Ja, dass er nicht so der Schuh ist, wo der Profi damit läuft, was aber nie das Ziel war von uns, sondern dass wir einfach einen Schuh haben, der gerade zum Breiten- und Hobbysport sehr gut passt.
Mhm. Ist er jetzt schon raus? Jetzt muss ich kurz nachfragen.
Ja, der ist jetzt schon raus. Also wir produzieren jetzt gerade vor.
Ja.
Wir haben jetzt ja noch, müssen in so 4 bis 5 Wochen lieferfähig sein und haben jetzt, also man kann jetzt alles einsehen auf der Website und ja, kann sich über das Produkt informieren.
Wie geht's dir, wenn du diesen Schuh, diesen finalen Schuh, an dem du jetzt Jahre gearbeitet hast, viel, viel Geld reingesteckt hast, viel und noch umso mehr viel Herzblut reingesteckt hast, wie geht's dir, wenn du jetzt diesen Schuh in der Hand hast oder wenn du jetzt mich siehst, wo ich diesen Schuh halte und wir drüber sprechen?
Ja, sehr gut. Also gerade auch was so die USPs anging vom Produkt, haben wir uns ja während der Entwicklung noch weiterentwickelt. Also wir haben gesehen, was noch alles möglich ist mit dem Konzept, zumal mir der Zeitraum verdammt kurz vorkommt. Also mein Zeitgefühl geht ja sowieso verloren, wenn man jeden Tag so arbeitet oder unterwegs ist. Ja, dass mir der Zeitraum von der Entwicklung bis zum finalen Produkt ultra schnell vorkam, weil auch viele Einflüsse mit eingeflossen sind. Auch von Leuten, die vielleicht ganz banale Aussagen getroffen haben, die habe ich ja trotzdem so mit aufgenommen und die sind trotzdem in das Produkt eingeflossen. Bin ich teilweise nicht nur stolz auf mich dann, sondern ich sage immer teilweise stolz auf uns, ja? Weil da eben viele Faktoren mit reingespielt haben.
Hast du denn mittlerweile ein Team, das mitarbeitet? Also so fest ein Team oder ist es immer noch so größtenteils du und dann suchst du dir punktuell Hilfe?
Ich suche mir speziell aktuell punktuell Hilfe, habe auch die richtigen Ansprechpartner gefunden, also bezüglich Website, APO, Design und sowas. Ja, ich denke, da wird schon was dann dazukommen, aber das funktioniert aktuell noch so, ja.
Okay, dann lass uns mal ganz final über das natürlich sprechen, was natürlich der größte USP ist, und zwar die Module. Denn da haben wir noch gar nicht so genau drüber gesprochen. Wir haben ja gerade noch schon so ein bisschen beschrieben. Also man hat diese Sohle, man hat diese Einkerbungen, wo die Module drin sind. Die stehen so, was sind das? Kannst du mir sagen, wie viele Millimeter das sind? 3, 4 Millimeter?
6 Millimeter.
6 Millimeter, ja. Guck mal, siehst du ja, weißt du genau. Natürlich weißt du das genau. Stehen die von der eigentlichen Sohle ab, wo man drauf läuft?
Ach, von der eigentlichen? Das von sind hier? 3, genau. Und nach unten sind 6.
Achso, also quasi geht 6 mm in die Sohle rein, in die, nennt man das dann die Zwischensohle?
Zwischensohle, ja.
Und 3 mm stehen die ab, drüber, sodass man, also so ein bisschen wie das Stollenprinzip, wie du vorhin sagtest beim Fußball,
genau.
Erinnert. So, ich habe jetzt hier einen Schuh in der Hand, der hat schwarze Module und ich habe ja vorhin schon gesehen, du hast mehrere Farben und die haben verschiedene Funktionen oder verschiedene Ziele. Vielleicht magst du da nochmal kurz erklären, was sind das für verschiedene Module?
Genau, also zum einen gibt es eben dann die Möglichkeit, für ein spezielles Terrain eben eine spezielle Kunststoffharte auch rauszugeben. Man merkt ja einen Unterschied, man läuft im Gelände, sage ich jetzt einfach mal, zum Beispiel in Salomon, wo eine sehr, sehr harte Sohle teilweise hat, eine griffige halt fürs Gelände. Und auf der Straße oder auf dem Kies läuft man vielleicht eher was Weicheres, wo wir halt auch anbieten wollen. Oder gerade beispielsweise Hike and Walk, wo dann einfach weich sein soll, so für den Alltagsspaziergang vielleicht mit dem Hund, wo man einfach einen ganz normalen, bequemen Schuh tragen möchte. Mhm. Laufschuhe ist ja dann eher immer etwas direkter, wenn man das jetzt in Vergleich setzt bei der Beanspruchung. Und wir haben quasi 4 verschiedene Farben, die 4 verschiedene Härten bedeuten. Wenn man jetzt natürlich die bestimmten Bereiche mischt, bekommt eben der Handel, und das machen wir nicht übers Internet, über irgendein Tool, sondern das macht dann speziell der Handel, die wir uns im Handel haben, die passen den Schuh im Prinzip auf die Bedürfnisse an über Laufband- oder Fußabdrucksanalyse, sodass die eben schauen, okay, in dem Bereich braucht man etwas mehr Unterstützung, kann dann zum Beispiel mit einem harteren Modul arbeiten und in dem Bereich müssen wir ein bisschen entlasten. Wir haben durch die Zwischensohle sowieso schon die Möglichkeit, dass er nicht im Vergleich wie beim Schaum den Schaum irgendwie verdrängt in die Richtung, sondern der bleibt relativ stabil. Mhm. Wir können eben noch gezielt gegensteuern. Ja, und das ist so ein USP, das haben wir erst nach und nach bemerkt, während wir das Konstruktionskonzept ausgearbeitet haben. Halten das aber für sehr sinnvoll und sehen auch, dass das gut funktioniert. Ja.
Also könnte das quasi auch so ein bisschen vielleicht so Einlegesohlen ersetzen? Oder wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen?
Also teilweise ja. Mhm. Ja. Also das ist durchaus möglich. Haben da dann natürlich eine andere Wirkung, weil wir arbeiten im Prinzip mit dem Untergrund dann zusammen. Also wir arbeiten von unten her und geben das Ganze durch. Ist natürlich ein neuer Ansatz. Und möchte jetzt aber nicht hier die Einlegesohle verteufeln. Ja, ich meine, es gibt ja bei einem Schuh, der in der Sohle ganz normal ist, keine andere Anpassungsmöglichkeit sonst. Aber wir möchten halt einen Schuh dann rausgeben, der anpassbar ist, wo man eine individuelle Anpassung erhalten kann, wenn man das möchte. Und ja, so ist es möglich.
Okay, also ich habe gerade schon gesehen, wir haben vier verschiedene, ne?
Genau.
Vielleicht magst du nochmal durchgehen. Wir haben schwarz für?
Bereich Running, also eine bestimmte Kunststoffart für Running. Vergleichbar mit einer Grip-Sohle, auch von der Kunststoffmischung her. Mhm. Haben dann blau, so Alltag, das ist so vergleichbar mit dem, was unter Sneakern ist. Dann haben wir grün, das ist, ich sage immer schwammig, obwohl das vermutlich der falsche Ausdruck wäre.
Klingt zumindest so, nicht so sexy.
Ja, das ist halt sehr,
ist weicher.
Sehr flexibel, ja, genau. Und haben dann eben rot, wo wir sagen, das ist fürs Gelände, das ist sehr hart und eben griffig. Mhm. Wo wir fürs Gelände bekommen, arbeiten aber gerade auch zum Beispiel an Spikes, das ja dann möglich wäre, dass man es in Spikes eintauscht, wobei ich das eine große Nische finde. Also nicht im Bereich, dass es ein Bandschuh wird, weil dafür wäre der Schuh vermutlich zu schwer, sondern dass man den dann halt im Gelände besser nutzen kann. Ja.
Bei was für einem Gewicht sind wir jetzt, wenn du sagst, der Schuh ist recht schwer?
Bei Größe 42 sind wir bei 400 Gramm.
Mhm. Ja, das ist schon.
Das ist schon mehr. Wir arbeiten natürlich noch dran, dass man im Bereich der Sohle da ein bisschen abnehmen. Und ja, da muss man optimieren, wie weit können wir nach unten gehen, ohne dass wir dann ein schlechteres Produkt liefern. Mhm. Sind natürlich etwas schwerer, was man aber beachten muss. Auf lange Sicht verlieren wir aber die Wirkung von der Sohle nicht. Ja, ein Schaum ist irgendwann plattgetrete. Wir verlieren halt mit einem PU dann die Wirkung der Sohle nicht. Das heißt, auf lange Sicht macht es dann wieder Sinn. Aber da wir eben nicht den Schuh für die Bestzeiten entwickeln wollten, sondern den Schuh entwickeln wollten, den derjenige nimmt, der Spaß am Sport hat, geht es vollkommen in Ordnung. Also ich nutze den Schuh ja selber für lange Dauerläufe. Ja, also 30 Kilometer bin ich auch schon mit dem gerannt. Habe auch schon einen Kilometer unter 3 Minuten gerannt mit dem. Also funktioniert auch. Ich mag natürlich, dass er etwas schwerer ist, aber es funktioniert.
Was schätzt du denn, wie lange so die Haltbarkeit sein wird? Vom Schuh. Also bis halt wirklich die Sohle einfach mal sagt, ey, Feierabend, was Appa sagt, ich kann nicht mehr.
Von den Modulen, da liegt man so im Bereich 400 bis 500 Kilometer.
Von den Modulen jetzt,
genau,
ne?
Genau, ja. Bis man dann eben neue einsetzt. Das Ziel beim Schuh selber kommt natürlich auch auf den Läufer drauf an, muss klar, man sagen, klar. Ziel ist aber eigentlich, dass er den Schuh dann wegwirft, wenn er obenrum kaputt ist.
Mhm. Ja. Das wird wann sein? Weißt du, habt ihr das mal getestet, so im Dauer?
Wir hatten den ja auf der ISPO, der 1600 Kilometer hatte.
Ja.
Den konnte man ja immer noch nehmen. Also es ist alles möglich im Prinzip, ja.
Schon ziemlich cool. Das sind ja für manche mehrere Jahre 1600 Kilometer, wenn du wirklich diese normalen Hobbyläufer hast.
Genau, ja.
So, das Klicksystem haben wir noch nicht erklärt. Vielleicht magst du da nochmal, weil wie kommen die Module in den Schuh?
Genau, ja, also relativ simpel, so eine Mischung aus Bajonettverschluss im Prinzip und also nichts mit Schrauben oder Gewindegänge, sondern man sticht eben mit diesem Tool, das du vorher gesehen hast, sticht man rein, dreht es ein Viertel und dann kann man dieses Sohlensegment entnehmen. Reintut man es dann von Hand, man drückt es nach unten, dreht es, bis es eben Klick macht und dann rascht diese Feder ein und hält das Modul fest. Also es ist auch nicht möglich, das rauszureißen, beziehungsweise man kann es rausreißen, man braucht aber definitiv noch Werkzeug dazu. zumal es diese Beanspruchung auf Zug ja gar nicht gibt, sondern es ist immer Druck. Und ja, so wird es dann festgehalten. Und ja, das hat sich tatsächlich bewährt.
Mhm. Es sah auch sehr einfach aus. Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld ja ein paar Videos angeguckt.
Wir mussten natürlich auch darauf achten, dass da kein Dreck dahinter kommt, hinter das Modul. Es kommt natürlich vor, dass da mal ein Kiesel in dieser kleinen Runde
da, wo das
drin ist. Mhm. Dann verhält sich es im Prinzip wie, ich sag mal, bei einem Onschuh oder so. Man schlägt ihn auf Asphalt, bis der Stein draußen ist, oder knubbelt ihn raus. Kommt ab und zu halt vor. So kann man dann wieder reinstechen und es lösen. Muss dann aber darauf achten, dass die Feder das System zu einem geschlossenen macht, damit nichts hinter das Modul fällt. Da ist zwar ganz minimal Platz, aber selbst wenn man im Sandstrand rumrennt, was ich getestet habe, funktioniert es. Ja, also das musste natürlich unter reale Bedingungen getestet werden.
Warst schon überall damit unterwegs.
Ja, also es gibt ja auch die Möglichkeit, den Schuhen ein Labor zu geben. Dann läuft der Ewigkeit auf so einem Rad, auf einem Hallerboot. Aber für mich sind das keine reale Bedingungen. Ja. Also, den muss man selber getestet haben, um zu schauen, ob man sowas rausgeben kann auf dem Markt. Und das haben wir gemacht.
Ja, nee, stimmt ja auch. Also weiß nicht, wenn man irgendwie, ich habe ja nicht das Glück, irgendwo am Strand zu leben, aber dann gehst du halt laufen, dann läufst du ein paar Meter über den Strand, alleine vielleicht mal so zum Durchatmen, sich die Wellen angucken und dann willst du ja weiterlaufen. Und wenn das dann nicht funktioniert, ist ja Banane. Okay, so der Schuh ist jetzt raus. Wie läuft das denn so? Du sagtest vorhin, du fokussierst dich auf den stationären Handel. So, jetzt bin ich ein bisschen skeptisch. Stationärer Handel, wer weiß, wie lange es den noch geben wird. Mhm. Was ist denn da dein Modell für die nächsten Jahre?
Naja, also viele große Marken machen, ich glaube, also ich halte das selber, das ist meine Meinung, für einen großen Fehler, dass die da ziemlich gesichtslos auftreten. Klar, die haben ihre Leute, die sie sponsern, aber
die ganzen Ambassadors, die sind, und Influencer.
Ja, genau,
aber
die sind
so,
ja von vom Leistungslevel her sind die ja mal meilenweit von uns entfernt. Ja. Obwohl die uns menschlich wiederum nah sind, weil man im Laufsport ja nicht Millionär wurde seit dem Highskip-Jogge und gewinnt alles oder so.
Läuft ein Marathon unter 2 Stunden.
Genau. Aber stationärer Handel, was ich eben versuche aktuell, ist, also ich mag das nicht, dieses Handelsstauber oder dieses Extreme im Internet bestellen. Mhm. Ich finde, Schuhe sollte man sowieso im Handel testen. Unseren Schuh gibt es zwar auch im Internet. Den kann man dort auch kaufen, kein Problem. Ich versuche aber dem entgegenzuwirken, dass wir im Handel eben sagen, wir sind etwas günstiger im Handel als im Internet.
Ja. Was völlig unüblich ist, ja.
Genau, weil im Prinzip der Mehrwert im Handel geschieht und die Leute da auch bewusst hin sollen. Also die soll jetzt gern mal anprobieren, die soll jetzt gern anpassen lassen. Der Handel erzeugt den Mehrwert. Zum einen will ich natürlich auch rein in den Handel, das ist natürlich auch ein Grund, warum ich das mache. Aber zum anderen bin ich eben vollkommen zufrieden mit dem Handel und sehe, dass die da eine gute Arbeit machen. Ja. Mhm. Und ja, übers Internet, da fallen dann natürlich auch viele Jobs weg. Ja. Und ich bin gern in einer belebten Großstadt, auch wenn ich vom Land komme, und bin auch gern im Sportfachgeschäft. Und deshalb ist das im Prinzip so das, wo ich versuche, den Handel so ein bisschen zu binden, dass da auch eine andere Bindung da ist. Ja, und ich denke, das kommt gut an und ich glaube, das ist auch zukünftig so ein bisschen, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, etwas exklusiver, ja, was nicht jeder macht.
Also du glaubst daran, dass der Handel, der stationäre Handel, auch noch weiterleben wird in den nächsten Jahren?
Genau, ja. Ja, ich denke, es wird sicher ein paar auch jetzt aufgrund von Corona auf der Strecke bleiben, was sehr, sehr schade ist. Aber Laufen boomt natürlich zum einen, muss man ja auch dazu sagen. Genauso wie Fahrräder aktuell, ja. Und das zeigt einfach, die Leute geben das Geld aus, die wollen das auch und ich glaube, die Leute wollen ja auch vernünftig beraten werden. Mhm. Gerade Hobbysportler, ja. Also klar, manche haben ihre Eigenmarke, aber ich halte den Markt auch für sehr experimentierfreudig, dass die sagen, okay, hey, das ist cool, das probiere ich mal aus. Und dass die Leute da einfach ja, sich im Laden einfach beraten lassen möchten auch. Auch wenn es mit Mundschutz aktuell schwierig ist. Aber
es ist ja auch nur temporär.
Genau, ja. Wenn man seinen Verkäufer kennt, dann geht man gerne ein zweites Mal hin. Also so ist es bei mir.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Normalerweise, wenn halt immer viele drauf achten, wie sieht etwas aus, steht es mir. Ich finde, bei Laufschuhen ist es wirklich, du gehst rein und du musst ihn anziehen und das muss dich gut anfühlen. Und dann ist es auch egal, dass es vielleicht neonorange ist und dass es nicht so deine Farbe ist oder neongrün und denkst so. Aber wenn er gut sitzt, dann sagst du ja, komm.
Ja, wir haben auch dieses größere Problem hier und das mir selber sehr. Also wir haben nach einer Norm gebaut, die Sola, die passt aber jetzt zum Beispiel nicht auf einen Nike-Schuh direkt drauf.
Ja.
Das heißt, auch die Größe sind markentechnisch so unterschiedlich mittlerweile, wie die sich verschoben haben, dass man eigentlich in Handel gehen sollte, weil da fängt ja dieses nachhaltige Konzept schon wieder an.
Mhm.
Ich bestelle 5 Paar Schuhe, schicke dann 4 zurück und behalte nur ein Paar und nutze das. So nachhaltig ist das nicht. Ja? Also, weil man hat in der Zwischenzeit viel gemacht und die Zeit, wo man zu Hause verbringt, um die anzuprobieren oder vielleicht Probe zu laufen teilweise, in der Zeit kann man gerade in den Handel gehen und es eigentlich selber anprobieren, ja, direkt vor Ort und unterstützt so den Handel. Als Händler, wobei das große Marke vermutlich nicht so wehtut, wie es jetzt mir wehtun würde, man rechnet ja dann im Prinzip mit dem Geld oder das System teilweise und bekommt dann aber halt Rückläufer, weil der Kunde sagt, nee, das passt jetzt gerade nicht zu meinem Style oder das passt jetzt aktuell nicht oder ich möchte das Produkt doch nicht haben, gefällt mir nicht so gut. Und hat dann Rückläufer und muss dann schauen, wie komme ich damit klar? Kann ich sie teilweise überhaupt noch verkaufen oder muss ich sie wegwerfen? Ja, und das ist ja auch schon so ein Thema, wo die Ökobilanz doch mit reinspielt, ja.
Nee, du hast vollkommen recht. Also ich kenne das ja selber. Also ich muss ja sagen, da bin ich ja auch nicht ganz frei von. Ich gebe manchmal auch eine größere Bestellung auf, auch in Klamotten. Bestelle sie mir in 2 Größen, weil ich nicht weiß, könnte das eine oder das andere sein und dann schicke ich es zurück. Ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, bis du vorhin mir das schon gesagt hattest, was für einen Einfluss das auf die Umwelt haben könnte.
Ja, so ein Faktor, den wir ja mit verbaut haben, ist ja im Prinzip so, mir versuche der die Nachhaltigkeit automatisch zu generieren. Indem man dann eben nur das abgenutzte Modul nachkauft, haben wir zum Beispiel errechnet, wenn wir jetzt 7000 Paare haben und die Module werden nur einmalig gewechselt von diesen Endkunden, haben wir schon eine Tonne Kunststoff einfach nicht hergestellt. Ja. Aus meiner Sicht, Nachhaltigkeit, das ist so ein Begriff, der steht ein bisschen im luftleeren Raum, finde ich. Weil was genau ist es oder wo fängt es an, wo hört es auf? Und ich sage halt, Ressourceneffizienz wäre zum Beispiel so ein Faktor, den man viel öfter ansprechen muss oder kann, weil der ist wirklich messbar. Da kann man wirklich schauen, was macht man. Kunststoff zu verteufeln, finde ich sowieso falsch, weil man braucht ihn. Das Problem ist der Mensch, weil der wirft es ja auch ins Meer. Ja. Sonst gäbe es diese ganze Debatte nicht. Und ja, so tragt mir eben teilweise auch mit dazu bei, dass das System dann nachhaltig ist, kurze Wege oder eben diese automatisch generierte. Ja.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Hard Facts jetzt sprechen.
Ja.
Was immer die Leute interessiert, ist natürlich sowas wie Sprengung.
10 mm.
10 mm. Kosten?
Kosten, UVP, also bei mir wäre bei 199 Euro.
Mhm.
Wird im Handel dann, denke ich, anfangen 10, 15 Euro günstiger.
Mhm.
Also das ist so das, was man halt als Feedback bekommt. Ich lasse denen ja dann die Freiheit, das Produkt zu ihrem Preis dann anzubieten.
Mhm.
Und ja.
So. Und wenn ich den Schuh kaufe, kriege ich direkt die schwarzen Module mit oder welche Module sind dann dabei?
Genau, der ist grundbestückt in schwarz.
Mhm.
Im Handel bietet sich dann eben die Anpassung an,
ja,
was dann natürlich auch im Preis dabei ist. Und so ein Kit selber, so ein Nachrichtsatz, der kostet dann 39 Euro.
Okay. Ich glaube, das ist so das Wichtige, ne, was man drüber wissen will. Oder fällt dir jetzt gerade noch was ein?
Nee, das ist schon so eigentlich.
Ja, ja.
Ja, Preis ist natürlich, sag mal jetzt, etwas höher.
Mhm.
Halte ich aber zum einen für durchaus gerechtfertigt. Wir produzieren hier, wir haben natürlich höhere Herstellungskosten, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist durchaus vertretbar, der Preis. Zumal, wenn man den Preis jetzt sieht, der gar nicht mehr so extrem auffällt. Der wäre vor 3, 4, 5 Jahren eher aufgefallen, also mit knapp 200 Euro.
Mhm.
Mittlerweile ist das ja leider ein Preis, der gängig ist. Ja, also wenn ein Schuh neu released wird, ja.
Ja, ist so in der Mitte, ne? Also man sagt ja immer zwischen 150 und 250. Wenn man jetzt so Alphafly, Vaporfly, die ganzen Sachen anguckt, kosten 250 Euro.
Genau, ja.
Da bist du so in der Mitte unterwegs. Und man muss es ja eigentlich auch so berechnen, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich will den Schuh haben und ich tausche die Module aus, dann kann ich ihn ja über mehrere Jahre tragen und müsste nicht eben jedes halbe Jahr
genauso neuen Schuh. Genauso könnte sich natürlich der Preis dann relativieren, je nachdem, wie die Anzahl ist. Oder ob man vielleicht dann irgendwann sogar sagt, ich verzichte eigentlich auf den einen Schuh, den ich kaufen wollte, weil ich kann ja mit dem ein bisschen mehr machen.
Mhm.
So wäre es jetzt zum Beispiel bei mir der Fall, ich muss mir für eine Crosslaufserie extra Spike-Schuhe kaufen, die paar Kilometer. Und ich hätte halt gerne einfach Spikes unter den Schuh dann gemacht und wäre in dem gelaufen.
Mhm.
Ja, durchaus möglich. Natürlich vom Gewicht her jetzt nicht ganz vergleichbar, aber Cross ist so schrecklich, da ist es egal, was man an die Füße hat. Also, ja.
Dann ist meine nächste Frage, wo soll es hingehen? Also jetzt haben wir jetzt erstmal den Schuh raus. ich würde dich nicht so einschätzen, dass du sagst, ja, okay, ich lege jetzt die Hände in den Schoß, jetzt ist der Schuh draußen und viel Spaß damit. Wie geht's weiter mit Infinite Running?
Ja, wir arbeiten jetzt auch schon mal ein Konzept, das ohne Module wäre. Ja, da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, jetzt versucht er normale Schuhe zu machen. Aber das soll im Prinzip nur so eine Art exklusiver Racer sein. Ja, also ein Schuh, ein schneller Schuh made in Germany, wenn wirklich jemand das möchte, dass er in der Marke in Wettkampf läuft, können wir dann auch da was anbieten. Wird jetzt nichts sein, auf das ich die ganze Zeit dann aus sein will, sondern das soll schon das Grundkonzept bleiben, weil ich glaube, die Innovation ist das, was die Marke hochhält. Und wir arbeiten jetzt am ersten Modul, das digitalisiert ist. Ja, also wir versuchen im Bereich Connected Footwear mit einzusteigen, und zwar so, dass wir...
Erklär es nochmal kurz, Connected Footwear. Was ist das?
Es gibt ja erste Hersteller, die in der Sohle einen Chip versenkt und dann bekommt man so hier und da ein paar Daten, ob die jetzt so...
Schrittlänge, Schrittfrequenz.
Ja, aber ob man mit denen Daten so viel anfangen kann, lasse ich jetzt mal so dahingestellt.
Ja, aber das gibt es zumindest, dass man das über die App auslesen kann.
Genau, und wir haben einfach geschaut, das war Anfang 2019. Da hat so ein ausgeflippter, die Story, wie es zu der Digitalisierungsgeschichte kam, ist witzig, das, so ein ausgeflippter Designer hat zu mir gesagt, digitalisier den Schuh doch, weil der hat digitale Kleidung gemacht. Und die dachten mir, was für ein Blödsinn. Braucht kein Mensch, ja. Aber es gab ja dann den Hover und solche gesagt, also die Leute setzen sich damit auseinander. Und irgendwann so 3-4 Monate später kam mir dann die Idee, okay, hey, wenn ich jetzt in das Modul einen Sensor packe, dann kann ich eigentlich schauen, wie mein Kunde läuft. Was aber immer so im Hintergrund war, ist, ich möchte in der Sohle keine Elektronik haben. Und ich möchte
weil dann
auch,
ist es Elektromüll. Ne?
Genau, ja. Und wenn es auch ungenutzt bleibt, dann habe ich ja Elektromüll im Schuh versenkt. Das braucht kein Mensch. Und so bin ich jetzt an die Technische Hochschule Ulm gekommen, die sich da wahnsinnig gut auskennen mit sowas. Und wir haben jetzt, oder wir arbeiten jetzt gerade am ersten Sensor, der über 2-3 Schritte Kraft sammelt und diese Energie, die er gesammelt hat, dann als Sendesignal nutzt und es wegsendet an die Bluetooth-Schnittstelle. Und dadurch...
So ein bisschen wie so ein Dynamo-Prinzip.
Genau, so in die Richtung, ja. So dass der eben exaktes Gewicht sagen kann, das auf der und der Stelle jetzt gelastet hat. So haben wir 10 pro Fuß, beziehungsweise 20 insgesamt, 20 Punkte, die exakt im Prinzip per Algorithmus dann Laufmuster berechnet in der Uhr oder im Handy, je nachdem, wie smart man das hinbekommen hat. Zumal auch die Datenmenge riesengroß sein wird. Also, das sind alles noch Sachen, da arbeiten wir gerade dran. Aber halte ich für unglaublich interessant, weil man könnte so im Prinzip eine Art virtueller Lauftrainer kreieren, der jederzeit da wäre. Gerade für Hobbysportler interessant, wer nach der Arbeit oder morgens vor der Arbeit dann vielleicht noch eine Runde drehen möchte oder sich verbessern möchte, sagt, er möchte etwas besser laufen, also können wir dem was an die Hand geben, um den etwas zu teachen, sage ich jetzt mal, oder um ihm halt so ein exaktes Ergebnis zu liefern. Hey, das und das war gut. Das war jetzt eher schlecht. Ja. Achte mal darauf.
Da könnte man wahrscheinlich auch ziemlich gut mit Orthopäden oder mit Krankenkassen zusammenarbeiten, weil wenn du...
Man könnte vielleicht, je nachdem wie exakt die Daten sind, vielleicht auch einen Heilungsprozess bei einer Fehlverlagerung beobachten, was die Sache unglaublich interessant macht und was die Sache, finde ich, dann auch so zum ersten Mal sinnig macht. Ja, also wo man wirklich sagen kann, hey, das ist vom Mehrwert her wirklich ein Nutzer, lege ich mir zu. Dieses Kit wird natürlich wesentlich teurer sein als das, was im Prinzip das, ich nenne es mal Offline-Kit, macht. Mhm. Wird vermutlich so teuer sein wie der Schuh dann selber, preislich. Aber kann man sich über jederzeit auch danach noch zulegen. Ja, also ich wollte es dann immer so, dass es lösbar ist, dass kein Kunde sagen kann, hey, wird hier verfolgt oder irgendwie sowas oder getrackt. Ja, das sind einfach so Sachen, die mich da dann gereizt haben, vielleicht auch den Schritt einzuschlagen, der natürlich in der Entwicklung noch kostenintensiver sein wird, aber finde ich halt sinnig ist auch für den Endkonsument.
Vielleicht ist es auch nur jetzt, also ich finde, besonders im Bereich Technik, das wird ja so schnell günstiger, wahrscheinlich auch dann in der Herstellung. Ich meine, das machst du jetzt auch nicht bis morgen fertig.
Klar, ja.
So, das wird sich auch noch ein bisschen ziehen. Wow, okay. Also ich bin immer noch, wie gesagt, mega geflasht von so viel Herzblut. Deinerseits einfach auch, die du da reingesteckt hast, zu sagen, okay, ich habe das Problem gesehen und dass ich ziehe es auch durch. Deswegen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Schuh. Und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben, dass du uns auf dem Laufenden hältst, wie es da weitergeht. Und ja, ich drücke dir einfach die Daumen. Ja, wir werden natürlich deine Firma und den Schuh noch in den Shownotes verlinken, damit sich die alle mal angucken können, wie das so aussieht. Weil ich finde es ein bisschen schwer zu beschreiben mit den Modulen, aber sobald man es einmal gesehen hat, es ist relativ klar. Nico, danke fürs Gespräch. Ja, danke fürs Herkommen, ja. Für die weitere Anreise. Und alles Gute von mir.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das Gespräch mit Nico Russ von Infinite Running. Alles Wichtige findet ihr in den Shownotes und natürlich wird es demnächst eine Review vom Schuh auf unserer Seite geben. Abonniert am besten uns in den sozialen Netzwerken, unseren Newsletter und natürlich diesen Podcast, damit ihr auch nichts verpasst. Ich bedanke mich herzlich bei euch und wünsche euch eine tolle Woche. Eure Eileen und, ach ja, da war ja noch was. Keep on running!